Langsam wird's.
Im Vogtland ist das so üblich, da sagen die alle lauthals dann guten Abend. So bin ich es halt jetzt gewöhnt. So, zu unserem letzten Thema will ich auch noch ein paar Bücher vorstellen am Anfang. Ein kleines Büchlein, Ich an Gott glauben. Hier habe ich mich auseinandergesetzt mit ein paar Argumenten, die so üblich sind. Jetzt nicht ganz speziell Schöpfung, Evolution, sondern ja, gibt es Gott überhaupt und ist Glaube nicht ein Selbstbetrug oder wie ist das mit der Bibel? Ist das nicht schon lange überholt und solche Sachen? Sie merken, es geht uns immer darum, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, beziehungsweise als Christen natürlich lernen, dem zu gehorchen, was Gott in der Bibel gesagt hat. Die Bibel ist für uns unverzichtbar. Es ist wirklich die Basis unseres Glaubens. Und deswegen müssen wir sie kennen. Natürlich ist die Bibel ein sehr altes Buch. Also die jüngsten Teile sind fast 2000 Jahre alt. Die ältesten sind 3500 Jahre alt. So ein Buch kann man nicht so leicht lesen wie ein Zeitungsroman. Da muss man sich ein bisschen anstrengen. Und auch für die Christen ist das manchmal schwer. Aber man kann es verstehen. Ich habe hier mal ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Tiefenschärfe, wie beim Foto, ja, dass man nicht bloß den Vordergrund sieht, sondern ein kleines bisschen den Hintergrund. Und das soll helfen, die Bibel zu lesen. Es ist dann immer in einige Abschnitte eingeteilt. Aber das Besondere daran ist, dass man das chronologisch lesen kann. Also in der chronologischen Reihenfolge. Denn manche biblischen Bücher versteht man erst, wenn man ungefähr den zeitlichen Zusammenhang auch in die Reihe bekommt. Das ist also ein kleines Büchlein, da ist immer eine Seite frei. Man soll sich, wenn man Bibel liest, wenigstens einen Gedanken notieren, dass man weiterkommt. Das kann eine kleine Hilfe sein. Etwas ausführlicher ist eine größere Sache geplant und der erste Teil davon ist schon fertig. Die Chronik des Lebens Jesu. Hier hat man also gleich den Bibeltext direkt dabei, in einer modernen Übersetzung. Einmal das Leben Jesu hintereinander in einer einzigen Geschichte geschrieben, also nicht in den vier Evangelien, sondern eins draus gemacht und dazu auch die geschichtlichen Ereignisse, die zu dieser Zeit passiert sind. Also wer sich wirklich über das Leben von Jesus informieren möchte, das mal so hintereinander durchlesen, der findet das hier drin, das kann ich natürlich empfehlen. Zurzeit sitze ich an der Chronik der Apostelzeit, das ist also das Nächste. Was ist da eigentlich alles passiert und wie sind diese neutestamentlichen Briefe entstanden? Das ist eine sehr faszinierende Sache. Und aus einem dieser Briefe wollen wir uns heute einen Text anschauen unter diesem Thema, wie Gott Menschen erneuert. Erneuerung, wie Gott sie will, hängt mit einem bestimmten Begriff zusammen, der heißt Wiedergeburt. Wer das Wort zum ersten Mal hört, könnte in allerlei Missverständnisse geraten dabei. Er denkt vielleicht an das Märchen vom Jungbrunnen. Es müsste schön sein, nochmal jung zu sein, nochmal von vorn anfangen zu dürfen, freilich, ohne die ganzen Fehler nochmal zu machen. Das wünscht sich jeder. Andere denken bei Wiedergeburt an Reinkarnation, also so eine Art Wiederverkörperung in einem anderen Leib. Viele Menschen sind inzwischen davon überzeugt, vor ein paar hundert Jahren schon mal in einer geschichtlichen Gestalt natürlich auf der Erde gewesen zu sein. Man hat da so gewisse Ahnungen manchmal, andere würden sagen, der fantasiert, aber naja. Und man hofft dann im nächsten Leben eben nochmal auf die Welt zu kommen, ja, als Tier oder wer weiß was. Mit solchen Ideen, ich will mich jetzt nicht da weiter drüber auslassen, aber mit solchen Ideen hat der biblische Begriff von Wiedergeburt nicht das Allergeringste zu tun. Nun wird uns im christlichen Bereich der Begriff Wiedergeburt freilich auch über den Weg getragen. In den beiden großen Kirchen, vor allen Dingen dann, wenn jemand beerdigt wird. Man glaubt, dass jeder Mensch, egal ob katholisch oder evangelisch, wenn er getauft ist, dann sei er wiedergeboren. Naja, okay. Bloß wenn das stimmt, dann müsste es an jedem Ort Tausende von solchen wiedergeborenen Christen geben und man müsste doch irgendwann mal was davon merken. Selbst in der großen Politik finden wir das Wort manchmal, Wiedergeburt. Wenn nämlich zum Beispiel ein amerikanischer Präsident von sich behauptet, er sei ein Born-Again-Christian, also ein wiedergeborener Christ. Für viele entsteht spätestens hier die Frage, ja woran erkennt man denn das? Kann das jeder einfach so von sich behaupten? Wir können ja auch nicht sagen, ein amerikanischer Präsident kann nicht wiedergeboren sein, oder wie? Im biblischen Sinne meine ich jetzt. Man merkt, es ist also durchaus angebracht, über das Thema zu reden. Ich möchte das in dreifacher Hinsicht tun. Also wie Gott Menschen erneuert, die eine Frage ist eigentlich schon beantwortet. Das passiert mit dem, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Aber die Frage ist, was ist das und wie funktioniert das? In dreierlei Hinsicht möchte ich heute Abend darüber sprechen. Zunächst ein bisschen was Grundsätzliches, da schauen wir uns einen Abschnitt aus einem Brief an. Dann zweitens in persönlicher Hinsicht, woran merke ich das? Und drittens in gemeindlicher Hinsicht. Also die Gemeinden sind auch in gewisser Hinsicht dafür verantwortlich, beziehungsweise sie müssen sich Klarheit darüber verschaffen. Schauen wir uns den Text an, der steht in einem Brief, den Paulus an einen seiner Mitarbeiter geschrieben hat, nämlich an Titus. Titus, der hatte eine besondere Aufgabe auf einer schwierigen Insel, das heißt auf einer Insel mit schwierigen Menschen. Das war auf Kreta. Und ich lese jetzt einen Text daraus, wer eine Bibel mit hat, kann es ruhig aufschlagen. Da steht Titus 3, 3. Kapitel, Verse 1 bis 8. Da schreibt Paulus seinen Mitarbeiter: Erinnere sie, also die Leute, bei denen du arbeitest, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn, jetzt kommt die Begründung, einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Er rettete uns durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier haben wir die Begriffe, wie Gott Menschen erneuert. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also, Paulus ermahnt seinen Mitarbeiter Titus, die Gläubigen auf Kreta zu ermahnen, die sollten gute Werke tun. Nun waren die Kreter aber wirklich ein ganz besonderes Völkchen. Auch von der Geschichte her sind sie so bekannt. Eine Seite vorher, also wer die Bibel aufgeschlagen hat, der findet das. Da stimmt Paulus von ganzem Herzen einer Charakteristik zu, die für die Kreter nicht besonders schmeichelhaft war. Wir finden da in Kapitel 1, Vers 12, schreibt Paulus, es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Und dann fährt er fort, sozusagen aus ganzem Herzen aufseufzend, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Also, da sind Menschen aus einem schwierigen Völkchen Christen geworden. Das heißt aber nicht, dass nun von einem Tag auf den anderen die alle ihre Gewohnheiten verändert hätten. Im Gegenteil, da hing ihnen noch manches an und streitsüchtig waren die bis zum Gehtnichtmehr. Und etwa jemand zu gehorchen, Obrigkeit untertan zu sein, das fiel denen nicht im Traum ein, den Kretern.
die waren in der Kultur schon ziemlich weit damals. Die haben tolle Sachen gemacht einerseits, andererseits waren die sehr selbstbewusst. Naja, wie soll man denn solchen Leuten beibringen, gute Werke zu tun? Und Paulus am Schluss sagt das nochmal, also er schärft ihnen ein, das ist wichtig, bestehe drauf, dass die das tun. Wie geht das? Paulus liefert seine Mitarbeiter dafür eine dreifache Begründung. Erstens, er sagt, einst, nämlich in der Zeit vor unserer Wiedergeburt, gingen wir alle in die Irre. Wir also auch. Also du, Titus, auch. Und ich, Paulus, auch. Wir gingen alle in die Irre. Zweitens, sagt er, dann ist aber was passiert. Als die Güte unseres Heilandes, unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns durch die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt ist eine Erneuerung des Menschen durch den Heiligen Geist. Da ist also was passiert. Zu einer bestimmten Zeit haben wir das erlebt. Zu einer bestimmten Zeit hat Gott das überhaupt möglich gemacht für alle Menschen. Wir nennen das, das ist heilsgeschichtliche Zeit. Also das war damals vor knapp 2000 Jahren. Man kann das ziemlich genau angeben. Aber es wird für mich Wirklichkeit an irgendeiner Stunde meines Lebens. Oder einer Phase. Das muss nicht auf so eine Stunde beschränkt sein. Und dann sagt er drittens, also die Wiedergeburt ist praktisch eine Erneuerung, die Gottes Geist an uns Menschen bewirkt. Und dieser Geist ist jetzt reichlich vorhanden und hilft uns dazu oder garantiert uns sogar, dass wir Erben, also das Erbteil, was Gott für uns bereitstellt, bekommen werden. Und Paulus fügt hinzu, das Wort ist völlig gewiss. Punkt. Das heißt, wir können das auf uns anwenden. So, wenn wir das jetzt mal machen wollen, dann können wir Folgendes sagen. Christen, allgemein, damals wie heute, werden ermahnt, gute Werke zu tun. Warum? Erstens, weil sie nämlich den Wendepunkt schon hinter sich haben. Also einer, der bewusst Christ ist, hat diesen Wendepunkt oder diese Phase, ich möchte es jetzt nicht auf eine Sekunde einschränken oder so, ja, das mag bei manchen eine längere Phase sein, aber Christen, die wirklich Christen sind, sich nicht bloß so nennen, haben diesen Wendepunkt hinter sich. Zweitens, ach so, und daraus folgt natürlich, sie können gute Werke tun, ja. Zweitens, diese Christen leben in einer neuen Wirklichkeit, die bestimmt ist von dem Geist Gottes, so sagt es die Bibel. Und drittens, und dieser Geist ist natürlich die Kraftquelle dann auch für ihr Leben. Und drittens, sie haben ein neues Ziel. Sie leben nicht mehr in den Tag hinein, sie haben ein ganz bestimmtes Ziel, das von Gott bestimmt wird. Nun, ich will jetzt aber gar nicht so sehr über gute Werke sprechen, sondern was uns heute Abend beschäftigen soll, ist genau dieser Wendepunkt. Was passiert da eigentlich? Was sagt die Bibel über diesen Wendepunkt aus? Wie passiert denn das, dass Menschen neu werden? Wie erneuert Gott Menschen und woran kann man das merken? Das soll uns also heute beschäftigen. Zunächst, unser Text, er sagt über den Wendepunkt Folgendes aus. Erstens, es ist ein Umbruch, also eine Veränderung, die einmal im Leben eines Menschen passiert und hat zur Folge eine Abwendung von dem vorigen Lebensstil. Es wird also nicht einfach bloß ein neuer Lebensstil eintrainiert, auf gar keiner Basis, sondern Basis ist tatsächlich diese Veränderung, die Gott bewirkt. Zweitens, und das soll uns auch klar sein, diese Veränderung können wir nicht selber bewirken, das macht Gott. So haben wir es auch im Text gelesen, Gott rettete uns. Das war also die Initiative Gottes. Ich habe es dieser Tage, glaube ich, mal gesagt, ich empfinde das als ein großes Geschenk, dass ich glauben kann. Das geht nicht so, glauben, dass man sagt, naja, also mit meinem Verstand ist das alles Schwachsinn und Quatsch, aber jetzt reiße ich mich zusammen, so, jetzt glaube ich. Das wäre eine totale Selbstveralberung. Das ist kein Glaube. Glaube, nach einem anderen biblischen Wort, ist ein Überführtsein von der Wirklichkeit Gottes. Gott macht da was. Also Gott rettet uns aus seiner Initiative. Gott hat das angefangen. Oder man kann es auch so sagen, Gott hat mir die Chance gegeben. Vielleicht ist es heute Abend so für jemand. Mag sein. Drittens, ein Wiedergeborener ist ein Mensch, der eine radikale, so könnte man es jetzt definieren, der eine radikale, übernatürliche Erneuerung seines innersten Wesens erfahren hat. Nochmal, ein Wiedergeborener ist ein Mensch, der eine radikale, übernatürliche Erneuerung seines innersten Wesens erfahren hat. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon. Ich will mal ein paar vorlesen. Zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder im Galaterbrief schreibt Paulus, Kapitel 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung, also vor Gott. Ich will das mal ein bisschen erklären, weil das für manche sehr schwierig ist vielleicht. Beschneidung, das hängt also mit einer religiösen Zeremonie zusammen bei den Juden. Und wir können allgemein sagen, nicht irgendeine religiöse Zeremonie zählt was. Ob du das hast oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Vor Gott zählt, ob du eine neue Schöpfung bist. Ob in dir diese Erneuerung stattgefunden hat oder eben nicht, das zählt bei Gott. Anderes, nichts anderes. Oder im Römerbrief steht geschrieben, Kapitel 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es ist was Neues, was radikal Neues passiert. Und das ist so, dass kein Geschöpf auf dieser Erde von sich aus eine fundamentale Veranlagung des eigenen Wesens ändern kann. Das kann niemand. Was wir können, wenn wir gut sind, wenn wir gute Eltern haben oder so, dann werden wir vielleicht erzogen zum gewissen Anstand. Ja? Man kann sich in bestimmten Situationen dann zusammenreißen. Obwohl man innerlich vielleicht total wütend ist, schafft man das schon. Also durch Erziehung kann ich das, was in mir drin ist, sozusagen bändigen, eventuell. Wenigstens im gewissen Zaum halten. Ich mache dann vielleicht doch noch böse Dinge, mach's bloß nicht ganz so unhöflich. Man sagt dann Sie Schwein oder so, ne? Als gleich du. Aber dass das gar nicht mehr aufkommt oder dass ich das im Keim ersticken kann, das geht nicht mit dem alten Wesen. Da ist was passiert. Kein Geschöpf kann also von sich aus das ändern, ja, was im innersten Wesen steckt. Wir können sozusagen kosmetische Operationen machen, aber nicht das Wesen ändern. Das macht nur Gott, der Schöpfer. Und noch eine vierte Aussage möchte ich hier anfügen. Uns in unserem Text über den Wendepunkt, die Wiedergeburt begründet ein persönliches Verhältnis des Christen zu Gott. Sie begründet sozusagen die Kindschaft mit dem Anrecht auf das Erbe. Also ich werde Kind Gottes, so könnte man das wirklich ausdrücken. Es ist ja auch natürlicherweise so und ich denke, deswegen hat die Bibel auch diesen Begriff gewählt bei einer Geburt. Ich werde ja in eine Familie hineingeboren und wenn ich geboren oder als ich geboren wurde, war ich automatisch Kind meiner Eltern. Durch Geburt. Durch Wiedergeburt. Wenn da jetzt nicht mehr meine natürlichen Eltern dahinter stecken, sondern Gott, werde ich natürlich automatisch Kind Gottes. Aber nur dadurch, durch nichts anderes. Kind Gottes. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, da steht so ein berühmter Satz, so jedenfalls viele Christen kennen den, da steht von Jesus, dass er gekommen ist zu dem Seinen, also zu seinem Volk Israel, und die haben ihn aber damals abgelehnt. Und dann geht es weiter, so viele ihn aber aufnahmen, dennoch, Einzelne also, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier ist das also alles sehr zentral zusammengefasst. So viel mal zu dem Text und zu dem Wendepunkt. Woran merkt man das persönlich bei sich? Die Bibel sagt, dass dieser Geist Gottes, den Gott in uns gegeben hat, den man nicht irgendwie beschreiben kann, der auch kein Gefühl jetzt erzeugt oder so etwas, dass dieser Geist Gottes, es ist eine Wirklichkeit, eine göttliche Wirklichkeit, die macht uns fähig, unsere Kindschaft zu erkennen. Ich lese das mal vor. Es gibt vor allen Dingen ein Bibelwort, ein wichtiges. Das steht im Römerbrief auch, Kapitel 8, Vers 14. Da steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und jetzt kommt es. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann kommt eine Folgerung, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes, kann man hier auch übersetzen. Das heißt, hier merken wir schon ein bisschen was, der Heilige Geist, der bewirkt etwas in uns. Nämlich, er gibt dem Gläubigen die Kraft, den Kampf gegen das Fleisch, das sogenannte Fleisch, zu gewinnen. Ja, wir werden geleitet im Kampf gegen das Fleisch. Fleisch bedeutet jetzt nicht meine Sexualität oder nicht nur, es ist bloß ein Teil davon, bedeutet nicht einfach bloß meinen Körper oder meine Begierden, das natürlich auch. Fleisch bedeutet in der Bibel vor allen Dingen mein ich-süchtiges Wesen. Die Bibel sagt also eindeutig, der Geist Gottes befähigt mich, diesen Kampf zu gewinnen und nicht ständig Niederlagen zu haben. Daran merke ich das. Es werden Niederlagen sein, das ist normal, aber wenn sie immer sind, wir kommen nachher nochmal drauf, dann ist da was faul. Und außerdem sagt dieses Bibelwort, er sorgt dafür, dieser Geist, dass wir vor Gott keine Angst mehr haben. Also kein Angstverhältnis mehr zu Gott, wie das zum Beispiel Martin Luther hatte, vor seiner Wiedergeburt. Martin Luther hat diesen Gott teilweise sogar gehasst. Er sagt, dieser Gott, der ist gerecht, aber ich bin nicht gerecht. Martin Luther, er dachte damals, er kriegte seine Sünden dadurch los, dass er sie gebeichtet hat. Und er hat manchmal stundenlang, also jeden Tag immer wieder stundenlang gebeichtet, sodass sein Beichtvater irgendwann mal genug hatte und sagte, na komm doch mal mit einer anständigen Sünde, so mit Vatermord oder sowas, anstatt mit solchen Humpelwerk- und Puppensünden. Und Luther merkte nur, der hat mich nicht verstanden. Denn wenn Gott gerecht ist, dann muss er mich bestrafen für die Sünde. Und er hat unheimliche Angst gehabt vor Gott. Das ist durchaus realistisch. Wenn ein Mensch daran denkt, dass es Gott gibt, oder wenn Satan daran denkt, dass es Gott gibt, oder seine Dämonen dran denken, so sagt es auch die Bibel, dann haben die Angst, dann zittern die vor Angst. Wenn man nur ein ganz klein wenig Ahnung hat vor Gott, dann muss man Angst haben. Weil in dieser Atmosphäre der Heiligkeit Gottes niemand bestehen kann. Aber wenn ein Mensch jetzt wiedergeboren wird, ist dieses Angstverhältnis ausgelöscht. Ich habe keine Furcht mehr vor diesem Gott, eher Furcht schon. Ja, aber keine Angst mehr. Er ist jetzt mir auf einmal wie ein Vater geworden. Ein guter Vater. Und schließlich, das Dritte, wir empfangen das persönliche Bewusstsein der Gotteskindschaft. Dass einer also wirklich sagen kann, ja, ich weiß, ich bin gerettet. Das kann sich niemand einreden. Das ist ein totales Geschenk. Ich selbst habe da ganz schön lange damit gebraucht, bis ich das begriffen habe. Also ich habe als Kind, ich habe gläubige Eltern, christliche Eltern, und ich habe manchmal gebetet, oh Herr, naja, nimm mich doch an oder so ähnlich oder vergib mir meine Sünden. Und ich dachte immer, da muss jetzt was passieren, da muss dich ein elektrischer Strom durchzucken oder sowas, da muss eine ganz gewaltige Offenbarung haben. Nichts von dem ist passiert. Ich bin so aufgestanden, wie ich gebetet habe, also dachte ich, ja, was nun? Da habe ich später gehört, naja, wenn du richtig bekehrt sein willst, also wiedergeboren werden willst, dann musst du zu einem Seelsorger gehen. Ich dachte, okay, lasse ich mich durch die Seelsorgemühle drehen. habe also mit jemandem gesprochen, das kann durchaus was sehr Gutes sein, da kann einem echt helfen, ein anderer Mensch. Ich dachte, wenn ich mit dem bete, ja, dann kommt das Gefühl. Und dann kommt dieses Glück, ja, das mich dann ganz erfüllt und dass ich sozusagen schwebe, ja, über der Erde. Das dachte ich damals. Nichts war. Das hat bei mir viel länger gedauert, das mindestens 4 Jahre oder noch länger. Immer wieder habe ich mich mit der Frage rumgeschlagen, aber zwischendurch habe ich also lange schon mit Jugendarbeit angefangen. Das war so zwischen meinem 14. und 18. Lebensjahr. Und ich hatte dann mein Studium angefangen. Und während des Studiums, ich weiß noch, in meiner Studentenbude, habe ich da mal eine Predigt gelesen von jemandem, einem chinesischen Christen, Wotschmeni heißt der. Und er hat es ganz anders erklärt. Er sagt, es kommt doch gar nicht darauf an, dass du was fühlst in dir. Viele Leute denken, du musst jetzt was fühlen, bei dir musst du gucken, ja, auf einmal geht der Bauch weg und jetzt bist du wiedergeboren oder so. Ah, das funktioniert so nicht, körperlich auf keinen Fall, aber auch funktioniert das nicht bei der Seele. Die Delle in der Seele geht auch nicht weg. Sondern, da ist was anderes passiert. Etwas, was ich früher nie verstanden habe. In der Bibel steht das manchmal so, dass Gott mich erkennt. Manche denken, na gut, Gott macht das doch immer. Der weiß doch sowieso, wie ich bin. Nein, es ist was ganz anderes. Dass Gott mich kennt, zum Beispiel, wir wissen alle, also wer meinethalb der Bundespräsident ist in Deutschland. Oder wir wissen, wer, ja, irgendwelche hohe Beamte im Staat, wir kennen sie mit Namen, aber die kennen uns nicht. Niemals. Selbst wenn ich mich in die erste Reihe drängle und dem die Hand schüttle, dem Gerhard oder wem auch immer, ja, dann schüttelt er eine Hand von Tausenden vielleicht. Aber der kennt mich überhaupt nicht. Ich habe nichts davon. Wenn der mich kennt, habe ich vielleicht was davon. Kann ich sozusagen meine Beziehung spielen lassen. Ich habe begriffen, dass es wichtig ist, dass Gott mich kennt, sozusagen anerkennt. Dass ich für Gott eine Person bin und nicht tot. Das ist also ein objektives Geschehen. Etwas, wo ich gar nichts bei fühle, wo Gott was macht. Das war für mich sehr entscheidend, das begriffen zu haben. Heilsgewissheit ist trotzdem noch ein Geschenk. Und wer es nicht hat, auch es gibt Christen, die haben das nicht. Ihr braucht keine Angst davor zu haben. Also es gibt schon Hilfen, vielleicht auch dieser Abend könnte eine Hilfe sein. Aber wichtig ist was anderes. Wichtig ist diese objektive Sache. Ich habe mich an Gott gewandt. Ich habe gesagt, ja, hier hast du mich. Ich will dir folgen. Vergib mir meine Schuld. Punkt. Alles andere macht er. Er hat mir ja die Chance gegeben, dass ich das weiß, wie ich beten kann. Und dass ich es gemacht habe. Dass ich die Gelegenheit, wir haben ja ein paar Mal über diese Gelegenheit gesprochen, den Kairos Gottes sozusagen, ja. Dann, wenn ich das packe, dann passiert was. Von Gottes Seite aus. Das ist das Wichtigste. Okay, wir müssen zum dritten Punkt kommen. Ich habe das die gemeindliche Komponente genannt. Wenn man nämlich nie erkennen könnte, ob ein Mensch nun tatsächlich wiedergeboren ist oder nicht, dann gäbe es auch keine Gemeinschaft der Gläubigen. Letztlich gäbe es keine wirklichen Gemeinden. Da gäbe es vielleicht eine große christliche Organisation, wo jeder eintreten kann, wie man in eine Partei oder in einen Verein eintritt, mehr aber nicht. Und ihr Leben würde sich kaum unterscheiden vom Leben anderer Menschen. Die Heilige Schrift nennt jetzt einige Merkmale, ganz deutliche Merkmale, an denen man einen Wiedergeborenen erkennen kann, unterscheiden kann von einem, der nicht wiedergeboren ist. Das kann man also sowohl bei anderen, wenn man den einigermaßen kennt, als auch bei sich selber. Und das ist der Punkt. Wir müssen eine Sache noch bedenken. Ich werde also gleich mal die Merkmale aufzählen. Das sind 7, die ich gefunden habe. Einige können eine Zeit lang ganz undeutlich sein. Und sehr oft, wenn wir es merken, einfach vom Gegenteil her. Am besten, wir machen es also direkt an den Kennzeichen deutlich. Die Reihenfolge, die ich es nenne, ist völlig beliebig. Es ist also keine Rangfolge. Ich habe das so gemacht. Ich habe einfach im Neuen Testament das also mal quer durchgelesen. Und habe geguckt, wo steht was von Wiedergeburt oder ähnlichen Ausdrücken oder Erneuerung oder neues Leben oder so. Und was passiert da? Was wird da vorausgesetzt, dass passiert ist bei diesen Menschen in der Bibel? Und daraus ziehe ich jetzt meine Folgerungen. Ich habe es mal hier in einer Tabelle so ein bisschen aufgeschrieben, dass man das also auch nachvollziehen kann. Das Erste hier, also wie gesagt, es ist also willkürlich jetzt, ist das Bekenntnis. Ein Wiedergeborener wird sich zu seinem Herrn Jesus Christus bekennen, spätestens dann, wenn er gefragt wird. Ich kann mich erinnern, es war noch in DDR-Zeiten, dass ich meinen Anhalter mit hatte und wir kamen in so ein ganz gutes Gespräch. Und ich dachte, ja, oder ich fragte mich, ist er jetzt wirklich Christ oder nicht? Und irgendwann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, könnten Sie sagen, oder du, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gesagt haben damals, dass Jesus Christus dein Herr ist? Sagte ja. Sag ich, okay, dann bist du mein Bruder. Das ist klar. Nicht jeder, der sich einfach Christ nennt, ist das automatisch. Sondern ein Wiedergeborener bekennt sich zu seinem Herrn Jesus Christus. Er akzeptiert ihn auch als seinen Herrn. So sagt es ja und so lehrt es die Bibel. Ich lese ein paar Stellen dazu. 1. Johannes 4, Vers 15. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Oder hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Also normalerweise bekennt sich ein Wiedergeborener zu seinem Herrn Jesus Christus, spätestens wenn er gefragt wird. Es kann zwar auch mal eine Ausnahme geben dabei, dass er Angst hat plötzlich, wie Petrus. In der Bibel haben wir auch so ein Beispiel. Ja. Aber normalerweise macht er das. Zweites Kennzeichen. Ein Wiedergeborener wird zum Wort seines Herrn gezogen, also zur Bibel. In der Bibel steht das so, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus dem unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also dieses Wort Gottes ist sozusagen ein Elternteil, geistlich gesehen. Und man hat natürlich eine Beziehung dazu. Das kann ich hier nur indirekt ableiten, aber immerhin. Oder im Römerbrief haben wir vorhin gelesen, ihr habt nicht eine Geisterknechtschaft empfangen. Nein, stopp, anderer Stelle meine ich. Jakobus steht das. Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Durch das Wort seiner Wahrheit hat er uns geboren. Die Bibel, also das Wort Gottes, war Hilfsmittel dazu. Das ist das Zweite. Drittens, Gebet. Ein Wiedergeborener betet von allein und freiwillig zu Gott. Hier ist nicht gemeint, dass man ihm als Kind irgendwelche Kindergebete beigebracht hat oder dass in der Not, meinthalben, ich habe das mal von jemandem gehört, einer unserer Bibelschüler war Matrose mal früher, sagte, in DDR-Zeiten war das noch, da hat selbst der Parteisekretär gebetet bei manchen Stürmen. Wenn du nicht weißt, ob du wirklich noch lebend rauskommst hier, das ist auch nicht gemeint. Sondern normalerweise, er hat den Drang sozusagen, er möchte beten. Und zwar immer wieder. Gut, manchmal artet Beten auch in Arbeit aus. Da haben die meisten Schwierigkeiten damit. Das ist klar. Aber wer, stellt euch mal das Gegenteil vor. Wer überhaupt nie betet. Wer zum Beten förmlich gezwungen werden muss. Der ist kein Christ. Der hat dieses neue Leben nicht. Wer von der Bibel nichts wissen will, der hat das neue Leben nicht in sich. Ja, wenn wir es vom Gegenteil her sehen, ist es offensichtlich deutlich. Es gibt so Übergangsphasen natürlich, wo man vielleicht sich erstmal rantastet an die ganze Geschichte, überlegt und sich fragt, ja, stimmt das oder so, soll ich das tun oder nicht? Das meine ich es damit nicht. Aber trotzdem, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Das sagt die Bibel unmissverständlich deutlich. Ob uns das gefällt oder nicht. Viertens, Gemeinschaft. Ein Wiedergeborener sucht die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Das muss nicht sein in einer bestimmten Gemeinde, oder da ist nicht eine bestimmte Gemeinde gemeint hiermit, sondern einfach wo andere Wiedergeborene sind. Das ist ganz normal. Ich lese wieder eine Bibelstelle. Wundert euch nicht, im 1. Johannes steht das, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Hier ist die christliche Liebe gemeint. Also Liebe zu, ich meine jetzt keine erotische Liebe oder so, sondern einfach geschwisterliche Liebe, wie man das in der Familie ja auch kennt. Das heißt nicht, dass man sich auch nicht auch mal kloppen kann. Aber man weiß im Ernstfall, wir gehören zusammen, trotzdem. Ja? Oder eine andere Bibelstelle, 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das sind nämlich seine Geschwister. Ich kann mich an einen Fall erinnern. In einer Gemeinde, wo ich war, da mussten wir mal jemanden besuchen. Dieser jemand oder diese Person ist praktisch seit der Taufe nie wieder zum Gottesdienst gekommen. Und wir haben dann gesagt, es kommt doch nicht darauf an, dass sie zu uns kommen. Es gibt hier an diesem Ort etliche Gemeinden, sie können dahin gehen. Aber wer Christen generell ablehnt, der hat das nicht, von dem die Bibel hier spricht. Wiedergeburt. Eine fünfte Sache kommt dazu. Das ist die Ablehnung der Sünde. Hier muss ich vielleicht ein bisschen was erklären. Es gibt hier zwei Stellen aus dem ersten Johannesbrief. Ich lese mal Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann Kapitel 3, Vers 8 steht Folgendes. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, und jetzt kommt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Dieser Vers bereitet vielen Gläubigen Schwierigkeiten. Weil sie sagen, ja, was ist los? Ich kann ja doch sündigen, oder? Gute Hilfe finden wir wieder in der griechischen Grammatik. Beide Verben, die hier mit Sünde zusammenhängen, stehen in Präsens und das bedeutet im Griechischen, nicht im Deutschen, im Griechischen bedeutet das, es handelt sich um einen fortgesetzten, gewohnheitsmäßigen Vorgang. Das ist sehr wichtig. Und deswegen könnten wir diesen Vers besser anders wiedergeben, also anders übersetzen. Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht absichtlich. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht gewohnheitsmäßig sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist gemeint. Ein Christ kann nicht gewohnheitsmäßig sündigen. Also immer wieder das machen. Der ist kein Christ. Wenn einer das tut, ich sage es mal, das ist ein ganz anderes Extrem, der müsste aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Es ist nicht das Problem, dass man mal sündigt, dass man stolpert, ja, wie es Paulus ausdrückt, von einem Fehltritt übereilt wird sozusagen. Das passiert. Das ist nicht das Schlimme, dass man sündigt. Das Schlimme ist, wenn man drin lebt und vor allen Dingen drin bleiben will. Das ist also ein sicheres Kennzeichen dafür, wenn man drin bleiben will, dass man nicht wiedergeboren ist. Das ist das Problem. Ja? Immer wieder da reinfallen, also drin leben wollen, drin bleiben wollen. Das kann ein Wiedergeborener nicht. Ja, das ist klar, in seinem Innern ist ja eine Verwandlung vonstatten gegangen. Ja? Was er früher mochte, was früher sein Leben normalerweise ausmachte, das kann es nicht mehr. Da ist was Neues passiert. Keiner, der wiedergeboren ist, sündigt absichtlich. Also so wie der Teufel, der Böse, das tut. Denn davor bewahrt ihn Gott. So steht es an einer anderen Stelle. Ich will dir jetzt nicht mehr weiter erklären. Eine sechste Sache. Woran merkt man das, ob einer wiedergeboren ist? Ein Wiedergeborener beginnt nach dem Willen Gottes zu leben. Er lebt also nicht mehr nach dem Motto, wie das früher bei ihm der Fall war. Da hat der Petrus, also einer der Jünger Jesu, einen interessanten Satz geschrieben. Da steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Abvers 1. Da steht, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also ist ein bisschen schwierig, will ich jetzt nicht erklären. Es geht weiter. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist es genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Man könnte so sagen, von diesem Bibeltext her, Menschen, die Gott nicht kennen, werden vor allen Dingen von zwei Dingen geprägt. Die eine Sache ist das, das beschreibt Petrus hier mit den Begierden der Menschen. Also das ist praktisch, was in ihm drinsteckt. Die Menschen machen das, wollen das machen. Jeder will eigentlich so leben, wie es ihm passt. Ja, nach seinem Gusto, wie er es eben will. Und Petrus sagt, bei Gläubigen, bei Wiedergeborenen ist das gerade nicht mehr der Fall. Nicht mehr nach dem Eigenwillen, sondern nach dem Willen Gottes. Und ein zweites Prinzip, die Leute tun das, was die anderen tun. Also ja, manche haben also eine Heidenangst vor den Nachbarn. Ja, was würden die dazu sagen, wenn ich zum Beispiel hierher gehe? Manche haben unheimlich Angst davor. Auch heute noch, damals in DDR-Zeiten war das auch so. Also, und davon sind diese Leute nicht mehr geprägt, die wiedergeboren sind, sondern sie richten sich aus nach dem Willen Gottes. Ein letztes. Ein Wiedergeborener beginnt, ein Leben in dieser Welt zu führen, das geprägt ist von Sieg. Das heißt also Überwindung von Sünde und nicht von ständigen Niederlagen. Steht so geschrieben, 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also Johannes sagt nicht, dass wir immer Sieger leben. Aber nehmen wir es mal andersrum. Wer bei jeder Versuchung fällt, ist wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Das ist das Problem. Wer immer wieder Niederlagen hat, ja, wer sozusagen den inneren Schweinehund nicht überwinden kann, so sagt man es rein menschlich. Die Bibel sagt, hier ist was anderes passiert. Da ist nicht bloß der innere Schweinehund da, sondern da ist gleichzeitig der Geist Gottes da. Und der hilft mir, diesen Kampf zu gewinnen. Es ist ein schwerwiegender Kampf. Aber damit habe ich die Voraussetzung überhaupt, den Kampf zu gewinnen. Und das sieht man schon. Diese Dinge könnte man nehmen als Test für sich selber. In der Gemeinde hat man eine gewisse Verantwortung, bevor jemand richtig zur Gemeinde gehört, sich auch taufen lässt. Man sollte schon die Überzeugung haben, ja, der ist wiedergeboren. Der verabscheut die Gläubigen nicht, der verabscheut die Bibel nicht. Der will beten. Nicht, dass er immer Lust hat dazu, das ist eine andere Sache. Ja, aber wer so eine totale Abneigung hat gegen diese Dinge alle, der hat das neue Leben aus Gott noch nicht empfangen. Gott gibt uns die Chance. Ja, es gibt ein Einst und ein Jetzt. Es gibt so einen gewissen Wendepunkt, den die Bibel eben Wiedergeburt nennt. Ja, wie Gott Menschen erneuert. Also, jetzt müsste ich ja ehrlicherweise sagen, wie Gott es genau macht, weiß ich gar nicht. Das weiß keiner. Wie das passiert, dass der Schöpfer eingreift in das Leben eines seiner Geschöpfe und das sozusagen von innen her erneuert. Das ist das, was wir glauben. Und das predigen wir auch. Und das ist das, was äußerst wichtig ist für uns, dass wir auch so leben können, wie es Gott gefällt. Ich wünsche das jedem. Von ganzem Herzen. Weil letztlich hängt davon das alles ab. Es hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern ob ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen. Das kann ganz nüchtern sein, dass jemand sagt, so, Jesus, okay, ich habe es eingesehen, jetzt gehe ich mit dir. Hilf mir dabei bitte. Punkt. Je nachdem, andere, die brechen in Tränen aus dabei, weil sie doch erschüttert sind über das, was sie also gegen Gott gemacht haben vorher. Das hängt vom Typ ab. Der eine hat ein bisschen näher am Wasser gebaut als der andere. Das ist unterschiedlich bei uns. Darauf kommt es auch nicht an. Es kommt darauf an, dass ich meine Einwilligung gebe. Wenn Gott mir die Chance gibt, dass ich sage, ja Gott. Und das wünsche ich eigentlich jedem von uns. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit auch an diesem Abend.